So, schönen guten Morgen. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen noch unter Adrenalin stehe, da, wenn man bei euch ist. Ganz am Anfang da bei dem Countdown, das ist der Video von eurer letzten Gemeindefreizeit gewesen, oder? Gell? Ich habe ein paar Gesichter erkannt auf den Skateboards und bei dem Springen aus dem Flugzeug und so. Genau. Und ihr habt jetzt richtig eine fette Band. Sehr gut. Wer weiß, wer mich kennt, weiß ja, dass ich Schlagzeuge gern mag. Und warm ist es auch auf der Bühne da vorne mit dem Heizlüfter. Wunderbar. Ich bin, es geht um Saat und Ernte. Ist ja jetzt kein sehr exotisches Beispiel. Im Herbst bietet es sich vielleicht mal ein bisschen an, darüber nachzudenken, weil das so eine Erntezeit ist. Man hat Erntedankfest. War es nicht letzten Sonntag? Ja. Ernten. Und wir leben auf dem Land. Da weiß man noch, dass der Beutel Milch aus dem Supermarkt nicht da entstanden ist, sondern dass da irgendwo in der Kette vorher eine Kuh, Milchkuh gestanden sein muss und sowas. Also diese direkten Bezüge haben wir ja schon zu diesem Gedankensaat und Ernte. Ich habe ganz neu darüber nachdenken müssen, erst unlängst. Ich bin Steinsfurter am Ortschaftsrat und einmal im Jahr geht man mit dem Förster zu einer Waldbegehung. So, und ich weiß nicht, ob ihr gerne in den Wald geht, auf jeden Fall, der ändert sich zurzeit dramatisch. Warum? Weil alles viel zu trocken ist, also heftig zu trocken. Und auch wenn ihr in den letzten Tagen mal so ein bisschen Regen man hatte und denkt, Mensch, jetzt hat es doch mal wieder genügend geregnet. Nee, ist überhaupt nicht so. Die Speicher sind leer, der Grundwasserspiegel ist viel zu tief. Und dann hört man dem Förster dazu, was das für ein Ding ist. Bei uns sind ja in den Wäldern überwiegend die Buchen. Die sollst du suchen. Also musst gucken, dass du die findest. Das sind jetzt Buchen, die man gehegt, also hat man ja auch irgendwann mal gesät, ausgesät und hat die wachsen lassen. Und die interessanten Buchen, die man nutzen will, um Holz zu gewinnen für Möbelbau und all diese Sachen, die sind ja schon 150 Jahre alt. Also die hat irgendjemand, irgendein Vorgänger von dem jetzigen Förster gesät, damit der dann mal viel später geerntet werden kann. Nur, dass sie zurzeit viel zu früh gefällt werden müssen und ein Teil davon von Käfern schon kaputt gegangen ist. Und man sagt, wenn das so weitergeht mit dem Wetter und es spricht vieles dafür, dann wird es in Zukunft solche Wälder nicht mehr geben bei uns. Es gibt schon noch Buchen, aber viel kleiner, nicht mehr so hoch, nicht mehr so ertragreich, die Wälder werden nicht mehr so dicht und im Sommer nicht mehr so schön kühl sein, was sie jetzt schon nicht mehr sind. Das ändert sich dramatisch. Und wenn man jetzt dagegen steuern will, dann muss man Geld aufwenden. Und deswegen lädt man auch Ortschaftsrat und Gemeinderat, weil die müssen ja die Gelder bewilligen. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man in etwas investieren soll, was ja dann erst in 150 Jahren relevant wird. Okay, du musst jetzt was machen, damit die später dann, wer immer die sein werden und wie immer dann die Welt sein wird, dass die davon profitieren. Das ist Saat und Ernte. Noch ein ähnliches Beispiel, wir haben vor vielen Jahren mal eine Gemeindefreizeit im Harz gemacht und haben da so eine Stollenbegehung vom Erzbau gemacht, der da schon seit über 100 Jahren nicht mehr so stattfindet. Und es geht ganz ähnlich, das hat mich damals sehr beeindruckt. Die Erzadern an der Erdoberfläche entdeckt haben und gesagt haben, da müssen wir einen Stollen reingraben, damit wir das Erz abbauen können, die haben das Erz in der Menge, wie man es dann braucht zum Abbau, nie zu sehen bekommen. Ein ganzes Leben lang hat man 12, 13, 14, 16 Stunden am Tag mit 1 Zentimeter Vortrieb am Tag gearbeitet, nicht damit man selber davon profitiert, sondern dass die Kinder dann mal das Erz abbauen können. Da denke ich mir, okay, Saat und Ernte, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das so verstanden haben. Weil wenn wir im biblischen Zusammenhang, euch kommen jetzt vielleicht auch diese Gleichnisse vom Seemann, dann hat man immer, so wie wir das sonst auch gewohnt sind, du siehst was auf und schwupp muss es da sein. Und es muss garantiert da sein und es muss schön sein. Und es darf nicht so viel regnen, muss trotzdem schönes Wetter sein, all das So haben wir irgendwie Saat und Ernte im Kopf. Vielleicht denkt auch mancher, man muss die Saat dann aus dem Boden rausziehen, damit sie noch schneller kommt, damit wir sie haben, wenn wir sie brauchen. Ich habe meine Predigt genannt von der gespannten Ohnmacht des Seemanns, der aussät. Tja, und dann muss er den ganzen Winter warten und warten und warten und lebt nur aus der Erfahrung, aus der Hoffnung, ah ja, es war doch immer so, dann wird es auch wieder so sein, dass aus dem, was ich ausgesät habe, auch was erwachsen wird. So, was hat es jetzt mit unser aller Leben zu tun? Ich glaube, dass wir, sobald wir auf die Welt kommen, Menschen sind, die anfangen auszusehen. Wir investieren. So, wenn du auf die Welt kommst, investierst du sehr viel in Anerkennung. Du möchtest gerne gesehen und anerkannt werden. Wenn das sehr von Anfang an sehr befriedigt wird, wenn du willkommen geheißen wirst, wenn du viel Nähe erfährst, dann wirst du sehr sicher werden in deinem Leben. Wenn dir das von Anfang an entzogen wird, dann wirst du dein ganzes Leben nach Aussehen und Aussehen und Aussehen, nach Anerkennung, nach gesehen werden. Das ist ein Riesenthema von den meisten von uns, was immer irgendwie mitschwingt. Wir haben es vorhin ja auch gehört. Der Erfolg in der Schule, die Anerkennung in einer Gruppe. Ich will dazugehören, ich will kein Außenseiter sein. Wir investieren in Freundschaften, in Vertrauensbeziehungen, auf die wir uns verlassen wollen, wo wir sehr gekränkt sind, wenn das Vertrauen missbraucht wird. Auch da sind wir am Aussehen, am Investieren. Wir investieren uns vielleicht auch in soziale Gruppen, weil uns irgendwie die Welt und die Menschen am Herzen liegen, in einer Gemeinde oder sonstige Gruppen. Wir investieren in höhere Ziele, in eine bessere Welt, könnte vielleicht auch sagen, in das Reich Gottes. Da wird auch ausgesät, in das Evangelium. Wir investieren in andere Menschen, in unsere eigenen Kinder, in Menschen von hier in Gemeindearbeit, wo wir denken, die sollen was bewegen können. Wir investieren in Projekte, in Herzensanliegen. Wir sind ständig am Aussehen. Und was investieren wir da? Was ist die Saat? Erwartungen, Hoffnungen, Träume, Ambitionen. Wir sehen auch Zweifel, Wut manchmal, Fragen, Sorgen, alles sehen wir aus. Man könnte sich jetzt einen Augenblick darüber unterhalten, wo du gerade investierst oder wo du investiert hast und was daraus geworden ist. Hat es sich gelohnt? Ist die Saat aufgegangen? Darum dreht sich in unserem Leben weit mehr, als wir glauben. Das Glück derer, die sagen können, ist alles aufgegangen. Und der große Schmerz derer, die sagen, ich habe schon so viel ausgesät, ich sehe nichts. Ist manchmal auch, hängt zwischen uns und Gott in diesem ganzen Wunsch, etwas zu bewegen und dieses Treten vor Gott im Gebet, vielleicht dann noch mit Fasten und mit viel Leidenschaft und Herzblut, denn irgendwie geht doch die Geschichte auch so, umso mehr du leidenschaftlich und mit ganzer Hingabe siehst, umso mehr müsste doch dann auch wachsen, müsste mehr Frucht, geht hin, ihr werdet viel Frucht bringen. Ist das jetzt eine Hoffnung? Ist das eine Zusage? Was passiert, wenn das nicht kommt? Wenn du ein ganzes Leben lang mit einem Zentimeter Vortrieb, im Winter siehst du den Tag nicht mehr, weil du immer nur im Stollen bist und am Ende kannst du nicht mal davon profitieren. Du weißt noch nicht mal, ob irgendwann irgendwer davon profitieren wird. Kommen wir also zu einem dieser Gleichnisse, die Jesus erzählt. Übrigens, in dem Zusammenhang, diese Gleichnisse stehen im Matthäus-Evangelium im 13. Kapitel, der Seemann mit dem vierfachen Ackerfeld und so, es sind ja auch bekannte Gleichnisse. Da steht der kleine Satz, wann immer Jesus zu den Menschen sprach, sprach er in Gleichnissen, in Geschichten. Wer allein schon mal wert darüber nachzudenken, weil wir oft den Eindruck haben, wenn wir über Gott reden, zu anderen oder von Kanzeln, dann muss es ganz eindeutig sein. Weil es geht um Leben und Tod, Himmel und Hölle, da darf man keine Geschichtchen erzählen, da muss klar sein, was schwarz und was weiß ist. Und da fragst du dich, Jesus, ist das dein Ernst, dass du über diese Dinge in Geschichtchen redest, die man so und so verstehen kann? Du kriegst ja selber mit, dass die Leute oft nicht kapieren, was du überhaupt sagst. Dann sag's halt mal, red Tacheles. Ja, mit seinen eigenen Leuten redet er manchmal Tacheles. Den anderen bietet er den großen Raum von Geschichten an, in die du dich involvieren kannst und wo deine Geschichte die Chance hat, sich in diese größere Geschichten einzuklinken. Also, wieder einmal so eine Geschichte, in dem Jesus sagt, ja, wie soll ich euch das Reich Gottes eigentlich noch erklären? Und dann kann man da lesen, Jesus erzählte in Matthäus Kapitel 13, Abvers 24, Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Und er beginnt und sagt, Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern oder einem Seemann und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Okay, das Reich Gottes ist wie ein Bauer, ein Seemann, der gute Saat aussät. Damit beginnt alles. Es ist ein ganz alltäglicher, nicht so komplizierter Vorgang, Saat aussehen. Früher wird man das wieder sehen, im Spätjahr wird ja schon angefangen, Dinge auszusehen. Man sieht den Landwirt, der das ausstreut. So kennt jeder, aber wir wissen nicht, wie existenziell dieser Vorgang ist. Auch in diesem Gleichnis. Denn der Seemann muss ja von der Saat, die er letztes Jahr ausgesät hat, was er geerntet hat, er muss einen Teil von dem, was man normalerweise zum Essen braucht, abzweigen, um es erneut zu sehen. Auch wenn die Ernte vom letzten Jahr knapp war und man die Aussaat eigentlich gut brauchen könnte, muss er wissen, wenn wir aber nächstes Jahr wieder etwas ernten wollen, dann müssen wir wieder das Risiko eingehen, einen Teil unserer Ernte wieder auszusehen, in der Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder, weil ich, meine Familie, das Dorf, das Überleben von uns hängt davon ab, dass das, was wir hier aussehen, Frucht bringt. Das ist ja nicht nur irgendwie so ein Gärtner oder so ein Hobbygärtner, der denkt, ach, eine neue Saatmischung, mal sehen, was dabei rauskommt. Und wenn nichts draus wird, ist halt nichts draus geworden. Nee, man hängt davon ab. Das ist so alltäglich wie existenziell gleichzeitig. Jeder weiß, dass das so ist. Das hat der Großvater schon gemacht, der Urgroßvater. Man hat es schon immer so gemacht. Und jeder Landwirt weiß aber, dass die Ernte eine sehr bedrohte Angelegenheit ist. Die Welt ist sehr fruchtbar und gleichzeitig sehr bedrohlich. Wenn Unwetter kommt, wenn Ungeziefer kommt, dann kann die Ernte so bedrohlich daneben gehen, dass das Überleben der Familie nächstes Jahr nicht geklärt ist. Vielleicht weiß jemand diese Beispiele noch aus dem vorletzten Jahrhundert. Da gab es in Irland diese große Kartoffelfäule. Die Kartoffel, von der man gelebt hat, wurde plötzlich faul. Über 1 Million Iren in dieser Zeit mussten in die ganze Welt flüchten, apropos Flüchtlinge. Und noch ein größerer Teil ist gestorben, man ist verhungert, einfach weil die Saat nicht aufgegangen ist. Okay, damit wir uns richtig verstehen, das ist nicht nur so ein Geschichtchen über Säen und Ernten, sondern da greift Jesus mitten hinein in die Existenz des Lebens schlechthin. Und jetzt geht's weiter. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich fort. Es ist eine sehr ernüchternde Erfahrung für alle, die in dieser Welt etwas Gutes bewegen wollen. Dass man einerseits vielleicht auch ermutigt ist und die Hoffnung hat, dass man dadurch etwas bewegen kann und dass das Gute sich vervielfältigt. Aber beim Tun wirst du auch erfahren, dass es richtig Böses gibt in dieser Welt. Das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung für alle, die sich aufmachen, die das Gute wollen, und das Böse entdeckst du in dieser Welt und das Böse entdeckst du bei dir selber. Es ist, als würde es einfach überall zwischenrein gesät werden. Und es ist manchmal so heftig, dass viele auch den Glauben an das Gute verlieren und sagen, das lohnt sich doch alles gar nicht, das Aussehen. Das wird ständig vom Bösen einfach aufgefressen. Am Freitag und am Samstag, oder am Samstag, ich glaube am Freitag war die Rhein-Neckar-Zeitung, ab und zu machen die mal, nehmen sie sich vor, nur gute Nachrichten in die Zeitung reinzuschreiben. In der Regel ist immer nur das Schlechte auf der Welt. Wenn du die Zeitung liest, denkst du, es geht alles nur im Bach runter. Wird alles schlecht, du darfst deine Kinder nicht mehr auf die Straße lassen. Pass auf dein Geld auf, schließ die Tür, alles ab, mach dir Alarmanlagen rein. Sonst wird alles, du wirst ausgeraubt, deine Kinder werden entführt, alles. So, ich lese manche Abschnitte auch schon gar nicht mehr. Das ist, wie wir unterwegs sind. Und es ist, wir glauben, dass das Unkraut stärker ist als alles andere. So werden wir erzogen. Und wir Christen müssen uns hüten, nicht in das gleiche Horn reinzustoßen. Wenn dies alles kommt, Jesus, wenn das alles enger wird, dann sollt ihr nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, wird eh alles kaputt gehen und die Erde und alles, sondern erhebt eure Häupter, das Beste kommt erst noch. Also eines Nachts, als alles schlief, passiert es halt, es wird absichtlich das Unkraut zwischen das Gute gestreut. Als nun die Saat heranwuchs, ist also schon einiges vergangen, ihr erinnert euch immer daran, dass der Seemann jetzt dann nichts mehr tun kann. Gut, das ist ein geübter Bauer, der weiß, wie er den Boden vorbereiten muss, der muss entsprechend gießen und vielleicht auch Unkraut, Vernichtungsmittel, Pestizid, alles drüber machen. Aber dass das am Ende gelingt, dazu kann er gar nichts machen. Ihr könnt ja mal einen Bauer fragen, ob er, wenn er die Wintergerste aussieht, ob er im Winter jeden Tag aufs Feld springt und denkt, hoffentlich kommt es raus. Hoffentlich, die ganze Familie steht auf dem Acker und zieht und macht und grabt nochmal, guckt nochmal, ob der Samen auch noch da ist, nicht gefressen ist. Nee. Er weiß, dass das zu seinem Schicksal gehört, dass er halt warten muss. Hoffentlich macht er im Winter was Vernünftiges. Geht mal in die Werkstatt und repariert sein Zeug, geht seinem Hobby nach und vertraut einfach. Er vertraut einfach, muss in den Himmel gucken, wie das Wetter wird und so, aber das ist Ohnmacht. Du hast keine Macht darüber. Das ist bei vielem, was wir aussehen. Wir haben keine Macht darüber, ob das aufgehen wird oder nicht. Es bleibt dir nichts als zu vertrauen. Nichts als zu vertrauen. Ich hoffe, dass wir solche Zeiten des Wartens nicht nur in Trübsalblasen vor Gott stehen und sagen, hoffentlich, sondern dass wir auch mal Zeiten nützen und sagen, das wird schon werden. Jetzt kann ich mal was anderes machen. Ich habe das ausgesät, lass es gehen. Gott, du hast es, das ist dein Ding, nicht meins. Saat und Ernte. Also, als nun die Saat heranwuchs und sich Ähren bildete, ging auch das Unkraut auf. Einfach hast du nicht gesehen, daneben, zack. Wenn man im Wald Eichen sehen will, dann haben die oft keine Chance, weil die Buchen einfach schneller wachsen. So, die Eiche braucht länger, weil sie irgendwie Wurzelwerk ausbildet. Und da wollte der Förster noch die Eichen sehen und dann sind sie verschwunden. Du siehst sie einfach nicht mehr zwischendrin. So, also alles wächst gleichzeitig und da kamen die Arbeiter des Grundbesitzers und fragten ihn, Herr, hast du nicht gute Saat auf dein Feld gesät? Das ist eine große Frage, die uns ständig umtreibt. Ist das, was ausgesät wurde, eigentlich gut gewesen oder liegt es vielleicht auch an der schlechten Saat von Anfang an? Es kommen große Zweifel auf, wenn ausgesät wird und wenn das dauert und wenn Unkraut aufgeht, da fragst du dich, ob das der Invest am Anfang überhaupt gut war. Gott, war das überhaupt gut, was wir hier gemacht haben? Waren die Anfänge richtig? Hätten wir das machen sollen? Und diese Fragen kommen nicht, wenn alles dafür spricht, sondern die kommen, wenn alles dagegen spricht. Die Gemeinde, aus der ich komme, wir hatten viel vor in Sinsheim und das ist mächtig in die Hose gegangen. Da kommen die Leute irgendwann und sagen, das war ja von Anfang an Mist. Das hat Gott eh nie wollen. Versteht ihr, wenn man jemand ist, der sich da mit Leib und Seele reingegeben hat, im Vertrauen, dass das das Richtige ist, und dann kommen die eigenen, das sind nicht die Leute von außen, sondern sind die eigenen Leute, die dann kommen und sagen, ja, das war ja eh nie was. Stimmt das? Weil das Unkraut jetzt zwischendrin wächst, weil das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, ist es nichts? Ist die Frage. Oder bei all den Eltern unter euch, wenn die dann in der Pubertät sind. Ich weiß nicht, wie viele Eltern denken, wir haben alles falsch gemacht. Wir haben alles, das ist meine Schuld. Dass das jetzt so, also die lachen, haben nicht die Art von Teenies, von denen ich jetzt rede. Ja. Also da, wo das wirklich heftig schwierig wird, wo alles, also auch in frommen Familien, wo die einfach nicht mitmachen, wo die rebellieren gegen Gott und die Welt und nicht in der Spur bleiben, wir haben alles falsch gemacht, das liegt an uns. Ich habe da so ein paar Beispiele im Kopf, das ist sehr heftig. Du denkst, du bist schuld, du, und du kannst es nicht mehr zurückholen. Du kannst nicht nochmal, ne, liest du, ja, in den ersten 3 Jahren entscheidet sich alles, ja, die sind rum. Was machst du jetzt? Geht das Unkraut irgendwie zwischendrin auf und du... Auf die Sachlage zu gucken, wenn das Gute und das Schlechte nebeneinander unübersichtlich steht, dann zu beurteilen, ob das jetzt gut ist, was da aufgeht oder nicht, ist eine schwierige Perspektive. Also da kam die Arbeit, hast du nicht gute Saat auf das Feld? Woher bitte kommt das Unkraut, wenn du doch so ein guter Gott bist? Wenn du doch so gute Saat, wo kann da Unkraut herkommen? Die lapidare Antwort, es ist interessant immer, Jesus hat in Bezug auf das Böse sehr eindeutige Meinung, aber er hat keine so langatmigen Erklärungen darum. Die Antwort des Seemanns ist, ja, das ist mein Feind gewesen, Punkt. Ja, wer war das jetzt? Ja, wie muss man das sehen? All das wird nicht beantwortet, das war mein Feind gewesen, fertig. So ist es. Es gibt das Böse in der Welt, es gibt es in dir, es gibt es um dich rum. Und wer das Gute sucht, der wird es noch mehr zu spüren bekommen. So ist das. Fertig. Und dann fragen die Arbeiter, sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Das ist ein sehr naheliegender Vorschlag. Damit das Gute wachsen kann, raus mit dem Unkraut, weg mit dem Bösen, lasst uns aus unserer Mitte das Böse, alles was wir für böse halten oder schlecht oder Unkraut rausreißen, damit das Gute die Chance hat. In dieser Welt das Böse raus, weg. So auch die christliche Kirche hatte immer so Phasen, irgendwie sich aus der Welt ganz rauszunehmen, weil da draußen ist alles böse und du musst aufpassen, dass du dich nicht ansteckst. Lass uns mal unter uns bleiben, damit kein Unkraut unter uns wächst und nur das Gute gedeihen kann. Also so bin ich ein bisschen aufgewachsen. Meine Eltern haben das gut gemeint, aber das war schon so ihr Mindset. Da draußen ist die Welt und da ist Böse. Wir haben uns aus der Welt rausbekehrt und jetzt schützen wir uns davor. Nur alles Unkraut weg. Ich reiße es dir heraus. So, und jetzt kommen wir zu dieser Unkrautgeschichte. Wir Theologen haben das ja immer so ein bisschen an uns, dass wir uns mit unseren griechisch und hebräisch profunden Kenntnissen... Also da steht in Wirklichkeit nicht Unkraut, sondern da steht ganz konkret, was für ein Unkraut das ist, nämlich der, pass auf, Taumellolch. Sagt's mal, Taumellolch. Nochmal. Ja, ist ein lustiges Wort, gell? Also es ist im Orient, also wenn die jetzt da gerade in Israel unterwegs sind, dann müssen sie den auch sehen, ein sehr verbreitetes Unkraut. Und das ist ein sehr hinterlistiges Unkraut, weil es sieht genau so aus wie der Weizen selber. Du kannst es erst dann unterscheiden, wenn die Ähren dann da sind, vorher nicht. Das zweite ist, dass das Wurzelwerk, also unter der Oberfläche, was du gar nicht sehen kannst, sich mit dem Wurzelwerk des Weizens verbindet. Das heißt, du ziehst es raus, ziehst du den Weizen mit raus. Und Taumellolch, das ist also auch kein harmloses Unkraut oder Wildkraut, also das man einfach mitessen kann, sondern das hat wirklich Giftstoffe drin. Wenn du das isst, dann gerätst du ins Taumeln. Also das sorgt für Gleichgewichtsstörung und dergleichen. Also das ist jetzt, also jetzt ist einem klar, was das für ein garstlicher Vorgang ist, wenn jemand mit Absicht zwischen deine Saat, von dem du und deine Familie und das Dorf abhängst, sowas zwischen reinstreut. Das ist schon bitterböse. Denn du erkennst es nicht, du weißt nicht, was unter der Oberfläche, du hast keine Chance. Du reißt es raus, reißt du alles miteinander und du hast weder noch. Und die Warnung ist, also sie fragen, sollen wir das Unkraut ausreißen? Sollen wir das Böse unter uns ausmerzen? Sollen wir die Welt so da dran gehen, dass das Böse nicht mehr da ist? Und der Seemann sagt, lasst eure Finger weg. Ihr werdet mit dem Unkraut auch den Weizen herausziehen. Finger weg. Das ist eine ganz schwierige Lektion, finde ich. Weil wir um des guten Willen ständig dazu neigen, das Böse bei unseren Kindern, in unseren Gemeinden, wo auch immer wir sind, herausziehen zu wollen. Und verkennen, dass wir nicht in der Lage sind, zu unterscheiden, was das Unkraut ist und was nicht. Das ist die Botschaft hier in diesem Gleichnis. Ihr wollt das Reich Gottes? Ja, da ist ein Seemann, das seid ihr übrigens nicht ihr. Da ist ein Seemann. Gott ist ständig am Wirken in dieser Welt. Das seid nicht ihr. Und wenn das aufgeht, dann lasst eure Finger weg. Ihr seid nicht in der Lage einzuschätzen, was davon Unkraut ist und was nicht. Ganz im Gegenteil, wenn ihr anfangen wollt, ihr sagt dann, was das Unkraut ist und ihr fangt an, das rauszuziehen, dann werdet ihr das Gute auch noch mit rausziehen. Also Finger weg. Wenn ihr das nächste Mal über eure Kinder nachdenkt, eure Gemeindearbeit oder dieses Investment, was ihr in euer Leben reinstreut und beurteilen wollt, ob das, was dabei rauskommt, wirklich in eurem Sinne gut ist oder nicht, solltet ihr einen Moment innehalten und euch fragen, kann ich das wirklich sagen? So wie mein Sohn sich jetzt gerade entwickelt und ich denke, da läuft alles schief, da überwiegt das Böse, da ist nicht so, wie ich haben will, bin ich wirklich in der Lage, das zu beurteilen? Und dann kommt diese, ich weiß nicht, wo das hernimmt, diese große Gelassenheit, nämlich lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, wo auch immer die Erntearbeiter dann herkommen, wer das auch immer sein wird, wir vielleicht gar nicht. Wir ernten nicht alles, was wir unmittelbar da sehen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt zuerst das Unkraut aus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können, den Weizen aber bringt in meine Scheune. Das Erste ist, es wird eine Ernte kommen. Ist egal, wie wir die Welt empfinden, ob wir sagen, es wird alles nur noch böser oder schlechter, es wird am Ende eine Ernte kommen. Und es wird Erntearbeiter geben, die wissen, was sie tun. Zur rechten Zeit, nicht vorher, kann man das Unkraut vom Weizen unterscheiden. Und dann kommt das Böse weg, dafür wird man sich schon kümmern, aber das Gute wird alles auch zu seinem Recht kommen. Und die Aussagen über das Gute und das Fruchtbare ist ja immer im Neuen Testament, und ihr werdet viel Frucht bringen. Viel. Ja, es wird manches vielleicht unter die Dornen fallen und es wird manches auf den Weg fallen, da kommen die Vögel und picken das weg, aber etliches geht auch auf gutem Boden und wird aufgehen und viel Frucht bringen. Deswegen lasst euch nicht entmutigen. So ist das halt mit dem Reich Gottes. Es wird ausgesät, großzügig. Und ihr habt da eine Rolle drin, aber übernimmt nicht die falsche Rolle. Ihr könnt es nicht unterscheiden. Und da merkt ihr für mich, vielleicht für euch auch, wird dieses nette Gleichnis, denkt man, Saat und Ernte, Entwicklung in unserem Leben, wann beurteilen wir, wer beurteilt es, wie viel Geduld haben wir, wie viel hadern wir damit, wenn das nicht so aufgeht und nicht zu dem Zeitpunkt. Können wir das beurteilen? Für mich ist das eine große Anfrage an unser Vertrauen in den guten Seemann, der Gutes aussät, gute Saat, und die wird schon aufgehen. Das liegt nicht an unserem Wohl und Wehen. Das liegt an Gott selber. Und ich sage: Gott, ich hoffe darauf, dass du der bist, der du bist. Und dann wird die Ernte kommen zur rechten Zeit. Ich glaube heute mehr denn je, dass wir die Umstände, die Welt, unsere Anliegen auch reif werden müssen. Wir denken immer so, dass wir durch unsere Entscheidungen Hebel um so, und dann entscheide dich dafür und dann mach und dann kommt das alles, wap, wap, wap. Aber ich merke heute, nee, nicht jede Entscheidung kann zu jeder Phase meines Lebens kommen. Ich muss auch reif werden. Ich kann nicht alles zu aller Zeit. Für manche Sachen werde ich vielleicht nie reif. Und ich kann die Zeit nicht künstlich beschleunigen. Es kommt, wann es kommt, vieles in unserem Leben. Und dazwischen ist Ohnmacht. Ich kann es nicht. Entschuldigung, das kann ich auch mit meinem Gebet nicht herbeizerren. Ich kann nicht aufs Feld und ständig das aus dem Boden rausziehen wollen, in der Hoffnung, dass das Gott auch noch gut findet, und er bläst die Backen auf und sagt, lass mal bitte, das wird schon. Vertrau mir. Heute glaube ich viel mehr auch, dass wir in dieser sich stark wandelnden Welt auch unseren Kindern vertrauen müssen, dass sie mit dieser Welt vielleicht besser zurechtkommen, wie wir noch aus einer ganz anderen Welt kommen. Das wird alles reif werden, und Gott ist am Aussehen. Da hört er nicht damit auf. Ich habe euch, mal den Taumelleugel wegmachen, ich habe euch noch ein Lied mitgebracht, Englisch, ist halt so Psalm 139, irgendwie Höhen, Tiefen, und du bist dabei. Das würde ich euch gern als Gebet noch singen.
When it feels like the dark lingers longer than the night, when shadows feel like giants, are you chasing me now? Tell me, where could I run? Should I fall? Even so, Lord, your mercy is an even flow. You're too good to let me go. Should the dawn come with wings, or find me far beside the sea, there your hand still fastens me ever closer to your heart. You're with me either way. Should I rise or should I fall? You are faithful through it all.